Heute zu Gast bei Behind the Sea Dr. Christian Frankenstein. Christian ist CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung der Bavaria Film hier im schönen Grünwald in München. Dort habe ich ihn auch besucht und habe einmal herausgefunden, wie wird man eigentlich CEO der Bavaria Film? Was hat man alles vorher gemacht? Wie sieht der Alltag aus und was sind denn so Best Practices und Erfolgsstrategien für das C-Level? Die Bavaria Film kennt ihr wahrscheinlich eher aus den Produktionen, die man sich dann ja im Fernsehen oder im Kino anschauen kann. Ich nenne da mal ein paar wie zum Beispiel Das Boot, Die unendliche Geschichte, Rosenheim Cops, Sturm der Liebe oder eben auch Produktionen, die dort gemacht werden, wie zum Beispiel Joko und Klaas gegen ProSieben. Christian hat früher selber Filme finanziert. Wie er dann von dort aus in die CEO-Rolle gekommen ist, das erfahrt ihr alles im Podcast. Zum Thema Leadership ist mir ein Zitat besonders hängen geblieben und zwar: Die Haltung kommt vor dem Kompromiss. Was das genau bedeutet, erfahrt ihr hinten im Podcast, also unbedingt bis zum Schluss durchhören. Und jetzt gehen wir rein mit Dr. Christian Frankenstein, den CEO der Bavaria Film. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast.
Behind the Sea. Der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Christian, willkommen im Podcast.
Ja, ich freue mich sehr, dabei zu sein, Franz.
Und ich freue mich hier auch als Gast da zu sein. Es ist ja ein besonderer Ort, um Gast zu sein. Ich glaube, wir machen später auch noch eine kleine Tour. Ich bin hier bei Bavaria Film. Stell dich doch einmal unseren Zuhörern vor und sag uns, was du heute machst.
Ja, mein Name ist Christian Frankenstein. Ich bin jetzt seit 2014 Geschäftsführer bei der Bavaria Film GmbH. Das ist ein ja wahrscheinlich sehr bekanntes Medienunternehmen, was seinen Hauptsitz hat in Grünwald im Süden von München. Und es freut mich sehr, dass du gleich als erstes gesagt hast, dass es ein sehr besonderes Gelände ist, ein sehr besonderer Standort ist. Dieser Standort hat eine Tradition von über 100 Jahren. Das Gelände wurde im Jahre 1919 als Filmstandort durch die Familie Ostermeier ins Leben gerufen und hat sich seitdem durch sicherlich viele Höhen, aber auch einige Tiefen bewährt.
Ja, sehr cool. Wir gucken uns gleich an, was natürlich diese Firma hinter dem Ganzen alles so beinhaltet. Aber jetzt erstmal, was kennen denn die Zuhörenden oder mit was haben die Zuhörenden eigentlich Kontakt? Weil die sind ja wahrscheinlich, außer sie machen hier eine Tour, kommen her und schauen sich das an, nicht direkt mit der Produktionsfirma immer in Kontakt, sondern eher mit den Produkten oder den Ergebnissen dann.
Ja, also die Bavaria hat natürlich eine ganz lange Geschichte von herausragenden Produktionen. Als erstes muss man natürlich das Boot von Wolfgang Petersen nennen, ein Welterfolg Anfang der 80er Jahre. Und dann kommt natürlich die unendliche Geschichte dazu. Das sind prägende Filmwerke, die, glaube ich, jeder von deinen Zuhörerinnen und Zuhörern kennt und auch hoffentlich gesehen hat. Und dann gibt es natürlich auch viele aktuelle Produktionen, auf die wir sehr stolz sind. Zu den erfolgreichsten Produktionen im deutschen Fernsehen gehört sicherlich das ZDF-Programm Die Rosenheim Cops und auch die Telenovela Sturm der Liebe. Gleichzeitig, vielleicht kommen wir da später auch noch zu, produziert ProSieben Sat.1 hier einige große Shows. Dazu gehören Joko und Klaas. Und das ZDF macht hier regelmäßig Aktenzeichen XY. Also wir sind schon, sage ich mal, versucht, möglichst breit aufgestellt zu sein und ja, einen bunten Alltag hier zu genießen.
Ja, wir haben vorher schon im Vorgespräch gesprochen. Die Kantine ist dann immer voll, natürlich mit den jeweiligen Leuten, die da jetzt gerade genannt worden sind. Ist bestimmt spannend beim Mittagessen. Und man sieht natürlich dann auch eure Studios oder beziehungsweise eure Gelände und alles, was so an Sets da ist, dann zu Hause. Also die Leute, die den Fernseher einschalten, kommen wahrscheinlich nicht so richtig an euch vorbei.
Nein, wir wollen ja auch ehrlich gesagt offen sein. Wir wollen ein offenes Gelände sein und wir wollen auch attraktiv sein für Mitarbeitende, aber natürlich auch für die Besucher. Wir haben ja diese Attraktion, die Bavaria Filmstadt, die anlässlich damals der Brotproduktion gegründet wurde und die ja wirklich in heftigen Problemen war in der Corona-Zeit, wo wir schließen mussten. Mittlerweile hat sich das Produkt aber wieder sehr gut behauptet und wir hatten im letzten Jahr, das kann ich glaube ich auch mal sagen, 170.000 Besucher.
Wow.
Und das ist mittlerweile A, sehr belebend für den Standort und B, auch eine sehr erfreuliche Entwicklung. Also das ist auch unser Angle für den Arm B2C, während wir ja ansonsten eigentlich doch im weitesten Sinne uns als B2B Unternehmen bezeichnen.
Schauen wir da mal rein. Also was sind eigentlich die, sag ich mal, die Revenue Streams oder die Geschäftsmodelle, die man alles bei euch hat? Kannst ja auch so ein bisschen auf die Bereiche eingehen, in denen ihr unterteilt seid, aber gib uns da mal einen Überblick.
Ja, wir sind also ein klassisch mittelständisch geprägtes Unternehmen. Wir machen einen, kann ich glaube ich auch sagen, einen Jahresumsatz von circa 300 Millionen Euro. Damit gehören wir noch zu den Top 5 Anbietern in unserer Branche. Dazu gehören dann auch die Constantin Film, die Leonine, Studio Hamburg. Und wir sind aber im Unterschied zu den genannten Mitbewerbern breiter aufgestellt. Mhm. Keiner unserer Content-Mitbewerber hat eine eigene Immobilie. Mhm. Wir haben hier den schon erwähnten Standort mit einer Fläche von über 30 Hektar und einer Nutzfläche von 100.000 Quadratmetern. Das heißt also, wir sind hier gezwungen oder aufgefordert, sowohl das Inhaltegeschäft, aber auch natürlich das Immobiliengeschäft voranzutreiben. Und das ist schon eine besondere Konstellation.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, kannst du ein bisschen was über die Entities sagen, die verschiedenen? Also wie seid ihr so strukturiert?
Das ist eine gute Frage. Wir sind vom Überbau, gehören wir dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu 100%.
Mhm.
Das ist aber nicht ein Gesellschafter bei uns, sondern das sind fünf verschiedene Gesellschafter. Mhm. Der größte Gesellschafter ist seit dem Jahr 1959, ganz interessant, der Westdeutsche Rundfunk, der WDR.
Mhm.
Und dann kommen der Südwestdeutsche Rundfunk, der SWR, der Mitteldeutsche Rundfunk, der MDR, der Bayerische Rundfunk und auch noch der Bayerische Freistaat dazu. Also das Ganze ist hier ein Unternehmen, aber hat auch politische Implikationen, was auch die Steuerung und auch meine Aufgabe teilweise auch anspruchsvoll sein lässt.
Ja, da habe ich später noch eine Frage, die tatsächlich aus den Gästefragen kommt. Ich sammle immer die besten Gästefragen zum Schluss und dann werde ich die stellen. Da geht es nämlich um das Stakeholder-Management. Wenn man gerade so im C-Level ist, hat man ja sehr komplexe Stakeholder-Strukturen aus Investoren, Beirat, Vorstand selbst und natürlich die eigenen Teammitglieder. Aber das parken wir mal für später. Genau. So von der Größenordnung hast du schon gesagt, 300 Millionen Euro Umsatz. Wie viele Mitarbeiter habt ihr ungefähr, dass man sich das vorstellen kann?
Ja, das Produktionsgeschäft ist ein klassisches Projektgeschäft. Das heißt, wir atmen. Wir haben ungefähr 650 festangestellte Mitarbeiter und saisonal bis zu 1000 zusätzlichen projektbezogenen Mitarbeitenden, sodass wir vielleicht im Durchschnitt 1500 Mitarbeitende haben.
Mhm.
An der Stelle gleich angemerkt, Tendenz abnehmend, weil die Branche erheblich unter Druck steht und wir auch die Notwendigkeit haben, Kostensenkungsmaßnahmen umzusetzen.
Mhm. Ja, das geht nicht nur dir so, sondern vielen meiner Gästen. Entweder weil Technologie auf dem Vorsprung ist oder weil natürlich auch sich Branchen einfach transformieren, wie du es gesagt hast. Das ist so. Okay, deine Rolle als CEO, du kannst es ja mal ein bisschen so einen Überblick geben, wie das C-Level bei euch gestrickt ist und was genau deine Rolle sozusagen ist und wie die C-Level-Rolle bei euch oder die CEO-Rolle interpretiert ist.
Ja, wir haben eine Holding, die Bavaria Film GmbH und daneben haben wir diverse Tochtergesellschaften, sodass du auf der einen Seite als CEO oder als Geschäftsführer das Management deiner Shareholder zu verantworten hast, also die regelmäßige Information, der regelmäßige Austausch mit den Shareholdern und auf der anderen Seite das Führen des operativen Geschäftes, was dann im Tagesgeschäft durch Geschäftsführer, eigenständige Geschäftsführer umgesetzt wird. Also das Schöne an unserer Branche ist, dass es eigentlich von morgens früh bis abends spät immer um Menschen geht. Und dabei um, ehrlich gesagt, sehr verschiedene Menschen mit unterschiedlichsten Skills und unterschiedlichen Charakteren. Denn in dem Inhaltegeschäft, im Mediengeschäft generell, ist ja das USP vielfach sozusagen das Talent. Mhm. Und das Talent ist immer etwas Rares, etwas Besonderes. Und da kommt es eben schon darauf an, dass man mit diesen besonderen Menschen auch ganz besonders und auch eben sehr angepasst umgeht. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, zumindest in meinem Job, mit den unterschiedlichsten Menschen, den unterschiedlichsten Charakteren sorgsam und idealiter positiv motivierend umzugehen.
Mhm. Ja, nicht schlecht. Dann haben wir schon eine Challenge. Was würdest du noch so ergänzen? Was sind noch so C-Level oder CEO-Challenges, die du in deiner Rolle hast oder die du in deinen Rollen hattest?
Also ich bin ja studierter Betriebswirt und meine gesamte Laufbahn hat mich eigentlich ein gutes Verständnis von Zahlen, insbesondere Bilanzkennzahlen, sehr getragen und am Ende des Tages auch sehr geholfen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich bin ja nicht im technologischen Bereich unterwegs und wenn man nicht im Grunde genommen gefordert ist, besondere spezifische technologische Kenntnisse zu haben, dann würde ich schon sagen, ist es sehr hilfreich, ein gutes, profundes Finanzverständnis zu haben und gepaart mit einer Fähigkeit, mit Menschen umzugehen.
Mhm. Ja gut, hast gerade schon gesagt, BWL-Studium. Schauen wir uns doch mal an, wie bist du denn da hingekommen, wo du heute bist? Fang gerne so früh an, wie man es muss, um es zu verstehen.
Also ich bin irgendwann mal zur Schule gegangen.
Nicht schlecht, schon mal.
Ich komme, darauf lege ich wirklich sehr viel Wert, ich komme aus Hamm in Westfalen. Mhm. Und das ist deswegen für mich wichtig, weil das eine Gegend ist, das ist also Hamm ist vielleicht für die es nicht kennen, ungefähr 30 Kilometer östlich von Dortmund. Mhm. Und geprägt war die Gegend, als ich klein war, also in den 60er Jahren von Bergbau und Stahl. Wir haben also im Grunde genommen schon seit klein auf mit Strukturwandel zu tun gehabt. Das war sehr hart für diese Gegend. Und das Zweite, was sozusagen diese Gegend damals ausmachte, das war englische Besatzungszone. Das heißt, als ich zur Schule ging, war direkt neben dem Gymnasium die englische Kaserne. Und es war für uns völlig normal, dass jeden Donnerstag, werde ich nie vergessen, die Panzer ausfuhren. Weil die, wenn die nämlich stehen geblieben wären, dann wären die angeblich, so wurde es damals gesagt, eingerostet. Hm. Also hatten wir ein Straßenbild, wo immer Donnerstag, sag ich mal von 9 bis 11, die Panzer auf und ab fuhren. Und ich weiß nicht, aber irgendwie prägt das, dass dieses Bild dieses andauernden und auch schwierigen Strukturwandels im Ruhrgebiet zu der damaligen Zeit und eigentlich auch eine gewisse militärische Präsenz, sage ich heute, hat mich, glaube ich, sehr resilient gemacht.
Mhm. Ja, ich habe auch, also ich habe eine Situation, ich habe es einmal in meinem Leben gesehen, wie ein Panzer über die Straße gefahren ist. Und ich kann mich noch heute daran erinnern und das ist bestimmt jetzt
sehr befremdlich. Und ja, ich hätte mich sehr gefreut, wenn wir diese Bilder nicht wieder sozusagen jetzt so realistisch gemalt bekommen würden. Befremdlich und will man nicht.
Mhm. Okay, Schule dann höchstwahrscheinlich abgeschlossen, sonst hättest du das BWL-Studium nicht abschließen können. Wie ging es danach weiter?
Danach ging es weiter, nach dem Abitur habe ich eine klassische kaufmännische Lehre gemacht als Groß- und Außenhandelskaufmann, spezialisiert auf Getreide und Futtermittel, also aus dem bodenständigen westfälischen Hamm nach Hamburg. Und das war sozusagen der Eintritt in die große Welt, bei einem sehr großen, sehr berühmten Handelshaus, Alfred C. Töpfer International. Und das hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe aber an der Stelle in dieser Lehre schon gemerkt, dass sozusagen dieses Handeln, dieses tägliche, zocken wäre wahrscheinlich falsch, aber dieses Instinkt, Handeln, kaufen, verkaufen, schnell sein, Futures über Börse, dass da andere besser sind. Mhm. Und habe mich dann sozusagen im Anschluss an diese Ausbildung, die mir sehr viel gebracht hat, entschieden, doch zu BWL zu studieren.
Mhm. Ja. Okay. Gut, ist erstmal jetzt ja noch nicht so weit weg von der also von dem kaufmännischen Teil. Bist du ja jetzt immer noch nicht, aber ich bin gespannt, wie es dann sozusagen in die Medienproduktionswelt gegangen ist, aber war ja noch ein Zwischenschritt sozusagen.
Ja, dann gab es das BWL-Studium und dann gab es nach dem Studium den Eintritt in eine Hamburger Familienunternehmung, wo ich dann angefangen habe als Assistent des Vorstandes bei der Firma Wünsche AG. Auch da wieder ganz andere, also die ganz andere Art des Arbeitens gelernt, in einem Familienunternehmen tätig zu sein. Und damals bin ich dann das erste Mal zusammengekommen mit dem Thema Kaufen und Verkaufen von Beteiligungen. Also heute klassischerweise Private Equity. Und das hat mich immer sehr gereizt und habe dann sozusagen auf dieser Schiene weitergemacht. Bin dann, weiß gar nicht, Anfang der 90er Jahre hier in München, dann fing langsam die deutsche Private Equity Szene an, sich aufzubauen, zur IMM-Gruppe gegangen. Und wir haben uns dann mit drei Personen so Mitte der 90er Jahre selbstständig gemacht. Und dann kam die Verbindung zur Medienbranche, denn ProSieben ging ja, ich glaube, im Jahr 1999 an die Börse. Und wir haben dann so sehr innovative Finanzierungsmodelle für deutsche Programme entwickelt, außenstehend. Und haben dann ganz interessante, wie gesagt, Lösungen für ProSieben gefunden. Und so bin ich eigentlich in diese Film- und Fernseh- und Medienbranche eingestiegen.
Okay, ist ja auch interessant auf jeden Fall.
Kein direkter Weg, ehrlich gesagt.
Ja, also definitiv, ja. Wie lange bist du jetzt sozusagen schon in der Medienwelt und was war denn deine erste Geschäftsführende oder offizielle Geschäftsführerrolle?
Ich bin jetzt in der Medienwelt seit dem Jahr 1997 und habe damals dann als Mitgesellschafter, also Mitunternehmer und Geschäftsführer eine Firma gegründet, die hieß Nova Media. Und die hatte, wie gesagt, klassischerweise die Aufgabe, Filme zu finanzieren.
Okay.
Das war der Eintritt. Und ich habe in Vorbereitung auf den Podcast dann auch interessanterweise festgestellt, dass ich seit dem Jahr 1997 irgendwie durchgehend in unterschiedlichen Positionen, aber entweder war es Vorstand oder es war Geschäftsführer bis heute. Ja,
das ist auf jeden Fall eine lange Zeit.
Eine lange Zeit, aber das heißt auch, dass ich schon ein bisschen älter bin.
Ja, und dass du natürlich jetzt auch...
Jahrgang 63, das kann man ja an der Stelle, darf ich das auch sagen, ist auch egal.
Na klar, ja. Und das heißt aber auch, dass du gleich noch einiges an Tipps teilen kannst, wahrscheinlich über diese einzelnen Geschäftsführerrollen. Deswegen unbedingt bis zum Schluss zuhören, für alle, die jetzt gerade noch dabei sind und vielleicht sich fragen, was du da alles sozusagen schon gelernt hast. Genau, jetzt, wie bist du dann in die heutige Rolle gekommen? Gab es dann irgendwann halt, wahrscheinlich hat jemand angefragt, schätze ich mal, oder ein Wechsel, oder wie hat sich das ergeben dann für heute?
Also ich sage auch meinen Kindern immer, im Leben gibt es nicht so viele wirklich relevante Entscheidungen, die du treffen musst.
Okay.
Beruflich würde ich sagen, gibt es vielleicht 3-4 Abfahrten. Ich spreche immer gerne in Bildern. Du bist auf so einer Autobahn und dann irgendwann sollst du abfahren oder fährst du weiter. Und ich hatte halt das Glück, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu sein. Glück, glaube ich, gehört dazu. Man muss dann aber auch, wenn das Glück einen vielleicht erreicht, auch bereit sein, eine Entscheidung, vielleicht auch mal eine mutige Entscheidung zu treffen und zu springen. Als wir uns selbstständig gemacht haben, da war gar nichts. Also da waren zwei Schreibtische in einem Zimmer und es gab die Idee, in dieses Filmfinanzierungsbusiness einzusteigen. Und dann sind wir halt gestartet. Also der Mut, auch mal so am Anfang Entscheidungen zu treffen, ich glaube, der ist ganz wichtig. Keine Angst zu haben. Heute wird man ja in vielen Positionen, ich sag mal, komfortabel ausgestattet. Und das verringert vielleicht auch ein bisschen die Risikobereitschaft der Menschen, sozusagen das Abenteuer einzugehen. Und ich plädiere immer dafür, je jünger du bist, desto risikofreudiger solltest du eigentlich sein. Im jungen Alter hast du wenig Belastungen, du hast wenige Verpflichtungen, du bist eigentlich frei. Also genieß deine Freiheit und lass dich nicht zu früh paketieren durch alle möglichen Benefits, die insbesondere große Unternehmen anbieten, sondern versuch wirklich, wenn es geht, irgendwie auch unternehmerisch deine Vorstellungen umzusetzen.
Ja.
Und Scheitern gehört dazu.
Immer sozusagen, das stimmt. Ja, das ist was oft im Podcast auch erwähnt wird. Durchsetzungsfähigkeit zeigt sich dadurch, dass man, weiß ich nicht, 9-mal scheitert und 1-mal knallt halt dann sozusagen. Wie habt ihr das dann gemacht? Ihr hattet 2 Tische, hattet ihr ein Netzwerk in die Filmeindustrie oder wie?
Ja, wir hatten ein sehr gutes Netzwerk in die Filmbranche rein über einen meiner Partner. und haben dann uns eben etabliert in unserer Branche spielt Geld, weil wahrscheinlich in jeder Branche, aber gerade so Künstler und Medienunternehmen oder Künstler, Kreative suchen das Geld. Sie brauchen auch das Geld und insofern waren wir so eine Art Katalysator, weil wir hatten über diese Fonds, die wir gebaut haben, Zugang zu Kapital, auch zu risikofreudigem Kapital. Und insofern waren wir aufgrund dieser Ausgangssituation immer auch ein gewollter Gesprächspartner. In dem Zusammenhang kann man vielleicht wirklich eine kleine Anekdote erzählen.
Ja.
Wir haben uns damals sehr auf dieses Fernsehgeschäft gleich konzentriert und hatten ehrlich gesagt wenig Ahnung davon, von den Inhalten und von den Darstellern und haben wirklich also mit null Ahnung, sage ich jetzt mal, mit Ausnahme dieses vielleicht betriebswirtschaftlichen Backgrounds und dem Netzwerk angefangen. Und dann so, ich glaube, es war im Jahr 2000, 2001, vielleicht sogar 99, kam damals der mir nicht persönlich bekannte Herstellungsleiter von Bulli Herbig in unser Büro und den fehlte damals bei dem Film Der Schuh des Manitou, ich werde es nie vergessen, 1 Million D-Mark.
Okay.
Und dann haben wir gesagt, naja, also Kino und so weiter, das machen wir eigentlich gar nicht, wir machen ja nur Fernsehen. Und haben den guten Herrn dann unverrichteter Dinge nach Hause geschickt und haben, obwohl wir sie damals hätten auch locker im Rahmen unserer Tätigkeit ja. investieren hätten können, haben sie nicht investiert. Und als ich dann, ich mache immer Urlaub auf Sylt, ja. und als ich dann im August, weiß ich ja, in 2000, 2001 auf der Rückfahrt war, dann hörte ich nur im Radio die Meldung, bombastischer Kinoerfolg, Schuh des Manitou ja. schlägt alle Rekorde. Und da denkst du nur, oh meine Güte, ja?
Ja,
was wäre das denn gewesen, wenn wir da mit dieser Million eingestiegen wären? Sind ja. wir nicht. Also das Leben spielt dann auch oder besteht dann auch aus vielen sogenannten verpassten Chancen.
Ja.
Aber man darf sich dann auch daran nicht aufhalten. Aber das war schon ehrlich gesagt ja, ein bisschen hart und deswegen vergesse ich es auch nicht.
Ja, das ist interessant, ja. Also 1 Million D-Mark war natürlich für damalige Verhältnisse viel. Wahrscheinlich auch massiv viel. Ne?
Ja.
Also da, das ist jetzt, wenn man das jetzt hört, denkt man sich, na gut, da irgendwie muss man wahrscheinlich mit rechnen bei fast jedem Film, aber für damalige Verhältnisse wäre das schon ein ziemlicher Gamble gewesen für euch wahrscheinlich.
Ja, aber da, was man auch lernt, natürlich, das war ein riesiger Erfolg, aber unser Geschäft besteht eben aus, ehrlich gesagt, vielen, vielen Flops und wenigen Hits. Und wenn du die Hits hast, dann geht's richtig gut. Aber keiner weiß so richtig, was denn ein Hit wird. Und weil das Risiko so hoch ist, haben wir immer mehr diese Situation, dass wir Spin-offs machen und einmal etablierte Brands dann auch gerne mal in die zweite, dritte, vierte, fünfte Staffel schicken, um einfach sozusagen diesen Bekanntheitsgrad auszunutzen und gleichzeitig auch das Risiko zu reduzieren.
Das Filmproduktionsgeschäft ist eigentlich ziemlich vergleichbar mit dem Beteiligungsgeschäft, oder? Da hat man ja auch einiges an Beteiligungen, gerade im Venture Capital Fonds, da werden dann einige nichts, ganz viele Flops und ein paar Hits. Und
ja, bin ich so ein bisschen kritisch bei dem Vergleich, weil in der Filmproduktion kommen für ein Filmprojekt oder für ein Serienprojekt für einen relativ kurzen Zeitraum sehr viele unterschiedliche Menschen zusammen,
okay.
die sich dann zu diesem Zweck vereinen. Teilweise haben wir in einem Film, ich glaube, bis zu 100 Berufsbilder.
Okay.
Und die sozusagen geben in einem relativ kurzen Zeitraum. Also machen wir mal ein Beispiel. Der Tatort hat heute 21 Drehtage. Also relativ kurz. Innerhalb kurzer Zeiträume werden große Mengen Geld zur Verfügung gestellt und auch ausgegeben. Während im Beteiligungsgeschäft beteilige ich mich nach einer hoffentlich umfassenden, sorgfältigen Due Diligence an einem Unternehmen und gehe damit auf Strecke und bin über Jahre investiert und auch engagiert. Während bei uns ist es eben doch ein sehr viel kurzlebigeres Investieren. Und deswegen ist das Risiko hoch und auch die sozusagen die Notwendigkeit der wirklich tiefen Kenntnis dessen, was da passiert und wem man diese Gelder dann auch anvertraut, extrem wichtig.
Okay, macht Sinn. Dann jetzt die Frage von vorhin. Also ich hatte letztens der und einige andere auch, aber den nenne ich jetzt, weil das dann das i-Tüpfelchen war, der CFO von Mediamarkt Saturn, Grüße gehen raus an Kai, gefragt, eine Frage, die ihn immer rumtreibt, ist, wie managt man die ganzen unterschiedlichen Stakeholder, die man hat in C-Level-Rollen? Und bei euch, du hast es ja jetzt vorher schon gesagt, ihr habt wahnsinnig viele Leute drin, vom Rundfunk bis hin zum bayerischen Staat. Wie machst du das? Also wie managt man viele Stakeholder und was muss man dafür können an Tools oder an Methoden?
Also ich glaube, das Wichtigste ist transparente Informationen. Dann der persönliche Austausch, die regelmäßige Kommunikation, aber auch in allen relevanten Themenbereichen eine klare Haltung. Also für mich gilt ein Prinzip, die Haltung kommt immer vor dem Kompromiss. Und dann vielleicht, das gilt aber genauso gegenüber den Mitarbeitenden und den Kolleginnen und Kollegen, eine Verlässlichkeit. Also und damit auch verbunden eine Berechenbarkeit. Ich bin sicherlich jetzt als Führungsperson wird man da doch, werden viele auch bestätigen, nicht geliebt. Also wenn man sich nach Liebe sehnt, ist man, glaube ich, in der Führung generell möglicherweise falsch. Man möchte also ich möchte gerne respektiert werden. Und damit geht dann vielleicht auch einher, dass man nicht everybody's darling sein kann. Und schon gar nicht kann ich everybody's darling für die Stakeholder sein, sondern die haben ja mit der Besetzung eines CEOs oder eines Geschäftsführers haben die ganz bestimmte Erwartungen. Und die Erwartungen richten sich daran, dass ihr Unternehmen, das ihnen gehört, hoffentlich dann durch gute Führung auch weiterentwickelt wird, seinen Stellenwert in der jeweiligen Branche erhält und idealiter eben permanent auch zukunftsfähig sich darstellt. Und das ist eine Aufgabe. Und an der Aufgabe und auch an der, sag ich mal, Zielerreichung dieser Aufgabe muss man sich dann auch messen lassen. Man muss auch kritikfähig sein. Auch wenn es manchmal schwerfällt.
Das glaube ich. Ja. Kannst du nochmal sagen, die Haltung kommt vor dem Kompromiss, hast du gesagt, oder?
Ja, eindeutig ja.
Okay, kannst du nochmal genau darauf eingehen, was das bedeutet oder vielleicht so ein Beispiel machen?
Ja, jetzt so spontan bin ich aufs Beispiel wahrscheinlich nicht so gut vorbereitet, aber ich muss, glaube ich, zu allen relevanten Sachfragen eine Haltung entwickeln. Okay. Ich muss eine Meinung haben und ich muss diese Meinung, diese Haltung natürlich profunde entwickeln, aber ich darf nicht beliebig sein. Finde ich. Weil wenn ich beliebig bin, dann habe ich auch, glaube ich, für die Stakeholder keinen Wert. Und mit dieser Haltung reinzugehen in entsprechende Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsratssitzungen, ist, glaube ich, hilfreich.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Wir sprechen nämlich auch oft in Führungsrollenbesetzungen über Haltung und dass Haltung ein wesentliches Kriterium ist für Führungspersonen. Wer nämlich keine Haltung hat, managt sozusagen nur hin und her oder läuft in Drehtüren. Und das ist ganz interessant. Wie entsteht denn Haltung? Ist das ein Wertekompass oder wie würdest du das beschreiben?
Also es gibt natürlich den Wertekompass, den man für sich im Laufe des Berufslebens bildet. Und dann gibt es die Haltung, die sich aus den strategischen, betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten ergibt. Und daraus, glaube ich, setzt sich dann am Ende die Führungspersönlichkeit zusammen. Und die Haltung, wie gesagt, ist die Notwendigkeit, um dann bei uns insbesondere aufgrund der Stakeholder-Situationen in Diskussionen dann auch zu guten, tragfähigen Kompromissen zu kommen.
Sehr gut.
Also nur die Haltung alleine führt dich dann auch nicht zum Ziel, weil die anderen in der Regel auch eine Haltung haben. Und da geht's halt los, ja.
Okay. Ja, finde ich gut. Es ist echt nochmal eine sehr gute Perspektive. Haben wir noch nicht so oft mal im Detail besprochen. Gucken wir mal auf den einzelnen Tag runter. Hast du irgendwelche Erfolgsrezepte, die deinen Tag dominieren oder die du sagst, die machst du jeden Tag, jeden Abend, jeden Morgen, jeden Mittag?
Also ich habe jetzt schon einige Podcasts von dir angehört und bin immer sehr beeindruckt von diesen Ritualen, die da viele Menschen vortragen.
Ja.
Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen weniger strukturiert, obwohl ich, was die meisten Leute sagen, ein offensichtlich sehr kopfgesteuerter Mensch bin. Für mich ist wichtig der Sport, der körperliche, sozusagen die körperliche Betätigung. Um einfach, aber das ist, glaube ich, auch subjektiv, mein eigenes Adrenalin-Level runterzufahren. Also ich fühle mich immer besser, wenn ich morgens ein bisschen Sport gemacht habe und dann hier idealiter mit dem Fahrrad zur Firma komme. Dann geht es mir eigentlich schon mal im Kopf gut. Manchmal sortieren sich auch die Themen schon dann am Morgen, die man sich für den Tag vornimmt. Aber ansonsten die Dinge aufzuschreiben, jeden Abend, was man jetzt nicht geschafft hat oder was man geschafft hat, oder so Listen zu machen, was man sich fürs Jahr vornimmt,
Naja.
Das mache ich nicht. Also je älter ich werde, je länger ich arbeite, desto stärker kommt bei mir sogar in den Fokus die sogenannte, die Engländer sagen, Adaptiveness. Also ich finde, das ist extrem wichtig geworden, gerade in unserer ja doch sehr lebendigen, man muss fast ja sagen, auch teilweise jetzt mittlerweile unzuverlässigen Zeit, dass wir bereit sind, uns anzupassen. Immer auf der Basis von Haltung und Überzeugungen, aber ich muss heute extrem adaptive sein, um ehrlich gesagt irgendwie dieses Unternehmen durch mannigfaltige Herausforderungen hoffentlich erfolgreich zu führen.
Absolut. Ja, wir kommen langsam schon ans Ende. Ich habe noch zwei, drei Fragen. Eine Frage, würdest du irgendwas anders machen, so karrieretechnisch, irgendwas, außer den Schuh des Manitou finanzieren?
Also ich bedauere, dass ich schon jetzt 61 Jahre alt bin. Auf der anderen Seite genieße ich die Erfahrung, die sich mit dem Alter echt einstellt und damit auch einhergehend eine gewisse Gelassenheit. Also drumherum, momentan ist echt viel los. Herr Trump sorgt dafür, dass wir in einem wirklich nicht mehr zuverlässigen Umfeld tätig sind. Das Schlimmste, glaube ich, was man ehrlich gesagt in verantwortlicher Position machen kann, auslösen kann, dass du sozusagen dergestalt das in dich gesetzte Vertrauen verspielst, indem du genau das, was ich vorhin anfangs gesagt habe, als Tugend, nämlich diese Verlässlichkeit, diese Berechenbarkeit, komplett in Frage stellst für deine eigene Person. Und das führt dazu, wenn es der Präsident der USA ist, dass sozusagen die ganze Welt erschüttert ist. Und wenn du dann keine Flexibilität, keine Adaptiveness hast, dann glaube ich, ist man relativ schnell irritiert, verunsichert, ängstlich. All diese Themen, die wir ja heute auch immer wieder als Arbeitgeber bei Arbeitnehmenden vorfinden, sehr bedauerlich. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir hier eine hohe Flexibilität an den Tag legen. Ja.
Nicht gut.
Also mir macht komischerweise das Führen in der Krise Freude. Ja. Ich will
Ja.
nicht sagen, dass ich damit nicht, dass es falsch verstanden wird, die Krise immer herbeisehne.
Ja.
Aber ich finde, in der Krise kann man sich bewähren. Und Krise heißt auch immer, dass am Ende der Krise es wieder Krisengewinnler gibt. Und der Ansporn muss eigentlich sein, zu diesen Krisengewinnern zu gehören. Da gibt es ja auch immer drei Reaktionsmuster, wie ich neulich gelernt habe. Also Freeze, Fly or Fight. Ist ganz interessant, wenn man sich da selber beobachtet. Manchmal durchläuft man sogar alle drei Phasen. Das heißt, entweder ich erstarre im Schock und bin gelähmt, komme nichts ins Doing, freeze, oder simply fly. Ich laufe einfach vor der Situation davon,
Ach
mach
so,
die Augen
ja,
zu, mach die
okay.
Augen zu, guck weg und kümmere mich um
Aha,
andere Dinge, vernachlässige dann auch sozusagen das Angehen dieser Krise. Oder eben Fight, Helm auf, Visier runter und versuchen sozusagen Attacke zu machen und dem Problem auf die Schliche zu kommen und das Idealiter auch zu beheben.
Okay,
Ja.
ja. Spannend. Fast schon ein sehr, sehr guter Abschluss. Letzte Frage noch. Was würdest du machen, wenn man dir das jetzt verbieten würde? Also du dürftest nicht in der Geschäftswelt irgendwie im Business tätig sein. Gibt es irgendwas anderes?
Ja, das ist echt jetzt eine sehr gute Frage, weil damit beschäftigt man sich natürlich, wenn man älter wird. Was würde denn passieren, wenn du morgen sozusagen diesen Job nicht mehr hättest? Und jetzt bin ich mal ganz ehrlich, ich bin noch nicht so weit, weil mir macht das noch so viel Freude. Und gerade wie gesagt, in diesem krisenbehafteten Umfeld fühle ich mich da in der jetzigen Position ausgesprochen wohl. Aber ich sehe das auch als notwendige Aufgabe an mich selbst, mich mit dieser Fragestellung mal intensiv auseinanderzusetzen. Ich sorge immer schon, auch während meines ganzen Berufslebens dafür, dass ich wirklich auch ausreichend Ferien mache, also ein ausgewogenes Berufs- und Freizeitleben habe. Aber wenn es nach mir geht, würde ich das gerne noch ein bisschen weitermachen.
Ja, ich will ja mal 100 werden, deswegen ist für mich 60 erst noch, also ich würde da schon noch
Ich
einiges
starte am
drauflegen.
Samstag zum ersten Mal in eine Ayurveda-Kur auf Sri Lanka und bin sehr gespannt. Vielleicht ist das eine unbewusste ähnliche Zielstellung, wobei das Alter alleine ist ja auch keine Zielstellung, sondern dann kommt es darauf an, in welcher Verfasstheit
Ja.
man älter wird. Und meine Eltern waren beide sehr dement zum Schluss und
Ah.
das waren auch dann ehrlich gesagt so persönliche Erfahrungen, die sind dann schon sehr, sehr einschneidend und insofern eine simple Zahl als Ziel zu definieren, das schließe ich für mich aus.
Ja, aber auf jeden Fall wäre da noch sehr viel Zeit. Ich war letzt kürzlich in Japan und auf Okinawa und da werden die sehr, sehr viele Leute werden da 100 und für die sind alle Leute so in den 60ern sind Kinder, weil die ja noch
Ach,
40
wunderbar, jetzt hören wir auf. Es ist
haben.
so, das bessere, besser kann das Schlusswort nicht
Ja.
sein, ja.
Okay, also hat mega viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank, dass du dabei warst und danke, dass du das alles offen geteilt hast.
Vielen Dank und hat auch mir viel Spaß gemacht.
Perfekt, das freut mich zu hören. Ich hoffe, alle, die zugehört haben, hatten auch Spaß. Lasst uns gerne Feedback da. Das könnt ihr machen, indem ihr unten in den Shownotes auf LinkedIn folgt. Dann könnt ihr Christian oder mir schreiben. Ihr könnt auch unten auf die jeweiligen Websites gehen. Dann kriegt ihr Kontakt zu uns und natürlich auch zu Bavaria. Wenn euch diese Podcast-Episode gefallen hat, dann bitte auch einmal bei atreus.de vorbeischauen oder einfach direkt auf mich zugehen. Ich bin ja in der Doppelrolle, auch Direktor bei Atreus für Interim Management. Und gerade wenn bei euch Aufgaben im Unternehmen sind, die interimistisch abgearbeitet werden, dann kommt gerne auf mich zu. Das können Merger Acquisition Themen sein, Post Merger Integration Themen sein, manchmal sind es Systemeinführungen oder ganzer Um- und Aufbau von Organisationseinheiten im Unternehmen. Natürlich machen wir auch Linienmanagement, aber das ist nur einer der Teile im Interim Management. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Kontakt, aufs Gespräch. Vielleicht finden wir jemanden bei euch im Unternehmen, im Netzwerk oder eben dann jemanden aus unserem großen, sehr sorgfältig zusammengestellten Talentpool. Christian, ich freue mich aufs zweite Gespräch mit dir und noch einen schönen Tag.
Dir auch, vielen Dank.